Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Emovotion. Heute gehen wir aufs Schiff. Da bin ich schon sehr gespannt drauf.
Emovotion, der E-Mobility-Podcast. Emovotion, das sind Emotionen, Informationen und Visionen von Experten, Machern und Nutzern rund um E-Mobilität zu Lande, zu Wasser und in der Luft.
Heute volles Haus, mit dabei Julia Maulhardt. Grüß dich, Julia.
Hallo, Jerome.
Außerdem Jessica Reichelt. Grüß dich.
Ja, hallo zusammen.
Ich bin Jerome Brunel. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Und wir wollen heute darüber sprechen, dass Schiffe ja eigentlich jetzt nicht die umweltfreundlichste Transportart ist. Es geht um das Zero Emission Shipping Symposium. Es soll nämlich in Richtung Zero Emission auch bei den Schiffen gehen. Und Julia Maulhardt war dort und hat für uns ihre Lauscher aufgestellt. Und da ich ja selber einen Podcast zum Thema Kreuzfahrten mache, habe ich mir noch Franz Neumeier, meinen Partner dort, eingeladen. Er ist ständig unterwegs auf Kreuzfahrtschiffen, kümmert sich aber eben auch um die Umweltbelange, hat da vor kurzem auch einen Artikel dazu geschrieben. Herzlich willkommen, Franz Neumeier.
Hallo zusammen.
Schön, dass du da bist. Wir kennen uns, wir sehen uns ja auch jede Woche podcasten zusammen und veröffentlichen das 14-tägig. Der Podcast heißt Cruise-Tricks, kann man mal reinhören. Auch wenn man sich vielleicht nicht direkt für Kreuzfahrt interessiert, gibt es dann doch immer wieder Aspekte, die ganz interessant sind für alle. So zum Beispiel, wenn es um den Umweltschutz geht bei Schiffen. Julia, du warst bei diesem Symposium. Worum ging es denn da genau?
Ja, also das Erste war natürlich, dass so die bekannten Leute aus der Szene, die ich natürlich nicht kannte, weil ich mich bisher nur mit den fahrenden und nicht mit den schwimmenden Themen Fahrzeugen sozusagen auseinandergesetzt habe, musste ich erstmal so ein paar Abkürzungen lernen und so weiter, ein paar Leute irgendwie einordnen. Aber das war total spannend für mich. Es gab eine Podiumsdiskussion zu den regulatorischen Rahmen und Initiativen für das Green Shipping. Es ging um Alternativen zu sozusagen dem Schiffsdiesel. Also ist es E-Methan, ist es die Dekarbonisierung, wie macht man das eigentlich auf einer Kreuzfahrt, wie macht man das eigentlich auch bei einem E-Katamaran zum Beispiel. Also es waren verschiedene Dinge sozusagen, verschiedene Kraftstoffe auch da. Also E-Methan sozusagen habe ich fürs Auto auch noch nicht gehört oder wie heißt das andere, hilft mir doch schnell,
nicht mehr. Wasserstoff?
Nicht Wasserstoff, Ammoniak, genau. Das ist mir im Auto auch noch nicht untergekommen. Es ging um grüne Schifffahrtskorridore. Also wie macht man das, wenn man planbare Routen hat? Wenn ich die Route vom Containerschiff von Hamburg nach Shanghai zum Beispiel abdecke, wo kann ich da sozusagen Treibstoff aufnehmen und wie kann ich das sozusagen auf der Linie dann grün machen? Ja, und dann gab es zum Beispiel auch noch so Einsichten aus Lübeck, Trelleborg, also die Route. Oder wie kann man sozusagen einen Hafen vorbereiten mit den ganzen Bunkerschiffen, die da sind. Förderprogramme und auch verschiedenste tolle geförderte Projekte, die jetzt schon sozusagen am Laufen sind. Also es war total spannend für mich auch nochmal in die Branche sozusagen reinzugucken.
Franz, im Moment fahren die meisten Schiffe, wenn ich das richtig weiß, ich rede jetzt mal von allen Schiffen, nicht von Kreuzfahrtschiffen alleine, fahren ja mit Schweröl oder Marinediesel. Ist das so richtig oder gibt es da schon eine starke Umstellung Richtung LNG?
Na, es gibt eine Bewegung in die Richtung, aber der weitaus größte, ich kenne mich jetzt im Frachtbereich nicht so wahnsinnig gut aus, aber der weitaus größte Bereich fährt natürlich nach wie vor mit Schweröl, weil die Schiffe so gebaut wurden und die Motoren so sind und das nach wie vor der günstigste Kraftstoff ist, wenn man mal von LNG absieht, das inzwischen auch sehr, sehr billig geworden ist, aber die LNG-Schiffe müssen ja nach und nach erst gebaut werden. Da sind schon viele im Bau und kommen immer mehr in Dienst, aber die weitaus größte Zahl, würde ich sagen, ist Schweröl, ja.
Aber wenn jetzt ein Schiff neu gebaut wird, wie werden die ausgerüstet? Also in der Kreuzfahrt weiß ich es, da ist es vor allem LNG, weil natürlich der Druck da auch am größten ist, weil die Passagiere natürlich sagen, hey, wir möchten gerne möglichst umweltfreundlich fahren. Wie ist es im Frachtbereich? Ist es da ähnlich? Weißt du das?
Kann ich dir ehrlicherweise nicht sagen. Ich weiß, dass es Projekte gibt, die Wasserstoff probieren. Es gibt Projekte, die das mit Ammoniak probieren. Es gibt Projekte, die mit Methanol experimentieren. Also das sind ganz viele Versuche im Moment einfach unterwegs, weil keiner so richtig weiß, wo geht es eigentlich hin? Was wird der Kraftstoff der Zukunft? Weil letztendlich hängt der Kraftstoff ja nicht nur davon ab, was ich für Motoren habe und was ich haben will, sondern vor allem, was verfügbar ist. Und die Verfügbarkeit hängt von der Nachfrage ab. Das heißt, wenn wir alle Ammoniak kaufen wollen, dann gibt es irgendwann ziemlich bald genug Ammoniak. Wenn ich aber dann ein Wasserstoffschiff gebaut habe und alle anderen tanken Ammoniak, dann werde ich den Wasserstoff nirgendwo herkriegen. Und das ist so, eigentlich so die größte Schwierigkeit im Moment in der gesamten, ja nicht nur Schifffahrt, im Grunde auch die Airlines haben ein ähnliches Problem und ja im Pkw-Bereich, ja im Grunde im Lkw-Bereich dasselbe. Man weiß nicht so genau, was wird der entscheidende Zukunftstreibstoff sein, sodass alle von den großen Reedereien im Grunde mehrgleisig fahren und verschiedene Experimente machen und schauen, womit kommen wir dann am besten zurecht, um auch rauszufinden, wo können wir uns vielleicht irgendwann mal drauf einigen.
Das war bei dem Symposium quasi auch so. Also die Henne-Ei-Thematik war tatsächlich genauso. Also wer schafft uns eigentlich die großen Kontrakte sozusagen als Lieferant von Treibstoffen? Also die wollen natürlich eine große Abnahmemenge, damit sie überhaupt anfangen. Und umgekehrt kommen die Reeder und die Bauer von Schiffen natürlich jetzt um die Ecke und sagen, naja, wir wissen noch gar nicht. Und deshalb haben sie manchmal Motoren, die eben auch beides können, also die umschalten können, zum Beispiel von Diesel auf LNG, sodass sie sozusagen beides, also wie ein Hybrid quasi machen können, aber mit ein und demselben Motor. Und da gucken jetzt viele, dass sie im Prinzip sich so eine Option sozusagen offen halten. Aber genau wie du, Franz, gesagt hast, sie halten sich im Moment wirklich alles offen, was irgendwie da ist. Und deshalb war dieses Symposium auch so spannend, weil die Auftragsbücher, also ich glaube, Philipp Simanek hat das gesagt vom VDR, hat gesagt, naja, die Auftragsbücher sind so, so oder so, also 20% von dem, 15% von dem und also gemischt, das war jetzt nicht so dominierend, sondern jeder versucht im Prinzip gerade rauszufinden, wo geht's hin und seine eigene Lösung zu finden, was natürlich für die Kraftstoffbetreiber, also Kraftstoffproduzenten, aber auch die Häfen, die ja die Infrastruktur hinstellen müssen und auch warten und unterhalten müssen, dann tatsächlich total schwierig.
Es gibt Regulationen auf den Meeren, die eingehalten werden müssen, aber das ist so nicht ganz einfach, weil bis überhaupt was reguliert werden kann, müssen sich ganz, ganz viele Menschen darauf einigen, also ganz, ganz viele Länder darauf einigen. Im Moment haben wir im Grunde drei Kraftstoffe, das ist einmal das Schweröl, das ist andererseits das Marinediesel und das ist das LNG. Ich glaube, das sind so die drei dominierenden Kraftstoffarten, Franz, oder?
Die jetzt in Benutzung sind.
Genau, die jetzt
in Benutzung sind. Ein paar mehr noch.
Ja, genau, aber die jetzt in Benutzung sind und jetzt denken ja viele, LNG, das ist ja das Allerheilsmittel. Ne? Das ist ja, in der Verbrennung ist es ja viel, viel sauberer als Schweröl oder auch Marinediesel. Wobei man auch sagen muss, dass beim Schweröl und beim Marinediesel ja inzwischen Scrubber in Betrieb sind. Das heißt, die Abgase werden gereinigt. Trotzdem sagen viele, also okay, LNG ist das Heilsmittel im Moment. Ich bin da nicht so ganz einverstanden, weil da gibt es schon Probleme mit LNG.
Ja, also LNG hat weniger Schadstoffausstoß, also kein Schwefeloxid, Ruß, auch Stickoxid ist ein bisschen weniger. Also so das, was an Dreck aus dem Schornstein rauskommt, formulieren wir es mal ganz platt, ist bei LNG fast nicht. Aber beim Thema CO2 ist LNG jetzt nicht besser als jeder andere fossile Treibstoff. Eventuell sogar schlechter, das kommt immer darauf an, wo das LNG dann herkommt, weil einfach bei der Förderung auch sehr viel Methan entweicht und Methan halt wesentlich klimaschädlicher ist als CO2. Und das wiegt sich dann wieder auf. Insofern ist LNG schon umwelttechnisch toll, aber klimatechnisch kein Fortschritt.
Jetzt könnte man sagen, okay, da gibt es ja noch andere Möglichkeiten. Also gehen wir es einfach mal durch. Batterien sind in der Schifffahrt eher kein Thema, zumindest wenn es um lange Strecken geht. Oder bist du anderer Meinung, Julia?
Der Herr vom AIDA-Schiff hat das mal ganz plakativ sozusagen auf einer Folie an die Wand geworfen. Und zwar, wir stellen uns mal dieses riesen Kreuzfahrtschiff vor in verschiedenen, ich weiß nicht, was sie mittlerweile haben, 18, 12 Etagen hoch. Und dann oben ist ja sozusagen noch der Schornstein. Im Prinzip hat er so ein Rechteck drumherum gemalt und hat gesagt, okay, bis zu dem Schornstein oben hoch müssten wir sozusagen alles, das ganze Schiff mit Batterien vollpacken. Und oben hätte vielleicht noch der Kapitän Platz, aber für ein Kreuzfahrtschiff wäre das irgendwie sehr schwierig. So, also das heißt, bis unsere aktuellen Batterien, die jetzt ja von der Leistungsdichte für die Autos, für die LKWs, auch für Baumaschinen reichen, so effizient sind und so klein werden, also Leistungsdichte ist ja das Stichwort, wird sicherlich noch ein Moment und vielleicht noch ein Donnerstag vergehen, bevor das sozusagen in die Kreuzfahrt geht. Aber das, wo sich auch viele einig waren auf dem Symposium, ist, dass man zumindest die planbaren Routen und Kurzstrecken, die in Landesnähe sind, so nenne ich es mal, oder eben dann auf der letzten Meile, also der Weg in den Hafen und das Bewegen im Hafen stattfinden, dass das sozusagen batterieelektrisch funktioniert, das passt wiederum, weil ich habe ja auch Ballastwasser, was ich ablassen kann und wieder draufpacken muss und so weiter. Also das würde schon mit einem sozusagen Hilfsmotor sozusagen auch batterieelektrisch funktioniert, plus die ganzen kleinen Schiffe, plus das, was, ich sag mal vorsichtig, so Binnenschifffahrt ist. Das ist deutlich richtig elektrisch denkbar und eben auch auf dem Weg dahin. Und bei dem anderen muss man eben gucken, dass man das pro Route irgendwie anders macht. Also wir sind, wie bei den Autos auch, im Prinzip erstmal bei den Kleinwagen und dann, wenn wir zu den LKWs kommen, sind wir 10 Jahre, 15 Jahre weiter. Auch dann entwickelt sich ja die Batterietechnik immer weiter und auch die anderen Antriebe entwickeln sich ja auch weiter. Also bis dahin ist noch ein bisschen Zeit. Das Problem ist, dass ja so ein Fahrzeug, ich sag mal, bei uns irgendwie so zwischen 5 bis 10 Jahren gedacht wird. Bei den Schiffen sind es ja durchaus 20 Jahre. Das heißt, wenn ich heute Wenn ich heute also den falschen Antrieb sozusagen bestelle, dann beschäftigt der mich ein Vierteljahrhundert. So, den habe ich dann an Bord. Also muss ich im Prinzip jetzt schon mal gucken, mit den ganzen Regularien und den Vorschriften, die ich habe, was ich nun tue.
Franz, Batterien werden schon eingesetzt auf Schiffen, auch auf Kreuzfahrtschiffen, Hurtigrouten zum Beispiel, soweit ich weiß, hat zum Beispiel batteriebetriebene Schiffe. Aber das sind nur kurze Strecken, die damit überbrückt werden mit den Batterien.
Naja, die Idee ist, auf Schiffen ist nicht, Schiffe mit diesen Batterien anzutreiben. Das wird, glaube ich, nie passieren. Also
aber
nicht
die Motordrehzahl immer auf dem gleichen
Weg. Der entscheidende Punkt ist, dass ich Batterien als Kombination, als Hybridlösung zusätzlich sich auf Schiffen einsetzen kann, um eben über eine Überproduktion an Energie abzupuffern. Dann kann ich Motoren in einem gleichmäßigeren, effizienteren Drehzahlbereich laufen lassen und wenn dann zu viel Energie da ist, kann ich die eben in den Batterien zwischenspeichern. Ich kann aber auch im Hafen, das ist jetzt für Kreuzfahrtschiffe besonders wichtig, die eben häufig Hafen anlegen. Wenn ich von Hamburg nach Shanghai fahre, dann laufe ich da selten Häfen dazwischen an, aber wenn ich ein Kreuzfahrtschiff jeden Tag in den Hafen fahre, habe ich da sehr viele Situationen, wo ich auf Standby sein muss. Also ich gehe an die Pier, es ist Sturm oder es ist Wind, ich muss sicher sein, wenn es mir eine Leine losreißt oder wenn der Wind stärker wird, dass ich sofort Energie habe, um abzulegen und auszugleichen. Da lässt man im Moment einfach einen Motor auf Standby laufen, weil es nicht anders geht. Habe ich eine Batterie im Hintergrund, die voll aufgeladen ist, dann kann ich den Motor abschalten, die Batteriepower nehmen, um diese Notfallsituation zu lösen und das reicht mindestens, um die Zeit zu gewinnen, um dann eben den tatsächlichen Motor anzuschmeißen. Also für sowas ist Akkus, Batterie auf Schiffen durchaus interessant, aber nicht für den Fahrbetrieb, außer mal 20 Minuten im Garinger Fjord mit einem kleinen Schiff.
Jetzt bin ich in diesem ganzen Kreuzfahrtthema tatsächlich überhaupt nicht tief drin. Ich bin so fürchterlich seekrank, dass ich glaube, in meinem Leben werde ich kein Kreuzfahrtschiff betreten. Aber ich meine mal irgendwo gelesen zu haben, dass es ja auch Häfen gibt, wo die Kreuzfahrtschiffe beispielsweise gar nicht mehr reinfahren dürfen, weiter außerhalb irgendwo halten müssen. Wird das nicht irgendwo Venedig oder so? Irgendwas?
Es gibt nur in Norwegen, in den Fjorden, in den Geiranger Fjord, in den UNESCO-Welterbe, das haben sie aber auch schon auf 2032, glaube ich, verschoben, wo man tatsächlich nur noch mit Zero Emission fahren darf.
Also das wäre jetzt quasi meine Frage gewesen, wenn man so Bereiche ja vielleicht hat. Also jetzt, ich nehme jetzt auch einfach mal so die gedanklich diese großen Kreuzfahrthäfen, Ziele, wie auch immer, ob das dann nicht auch eine Möglichkeit ist, dass man diese Orte dann entlastet, indem man quasi mit einem elektrischen Antrieb, sei es batterieelektrisch oder irgendwie halt elektrisch, dass man dann noch neue Ziele wieder erschließen kann oder weiß ich nicht.
Im Fahrbetrieb weniger? Ja, also mal kurze Strecken.
Ich meine jetzt wirklich so was Konkretes wie eine Hafeneinfahrt quasi und sich dann da aufhalten.
Ja, vielleicht. Also ist tatsächlich im Moment nicht angedacht. Soweit ist die Kreuzfahrt tatsächlich nicht, weil du auch für diese Anfahrt, also du müsstest dann ja ungefähr so eine Stunde müsstest du Energie haben und das reicht für die großen Schiffe überhaupt nicht. Also selbst die Hurtigrouten-Schiffe, die jetzt relativ klein sind und so eine Technik an Bord haben, die machen das mal 20, 30 Minuten, dann ist aber doch der Akku leer. Was du aber tun kannst, ist im Hafen die Schiffe an Strom anzuschließen, also Landstromanschluss. Da hat die EU inzwischen ja auch eine Landstrompflicht beschlossen, die ab in ein paar Jahren gilt, sodass also die Häfen Landstrom anbieten müssen und dort, wo Landstrom angeboten wird, die Schiffe auch tatsächlich den Landstrom nehmen müssen. Da hast du also dann nur noch einen Generator auf Standby für den Fall, dass du dich schnell abkoppeln musst und ansonsten kannst du die Motoren ausschalten. Das ist sicher für die Häfen das Interessante, weil ein Kreuzfahrtschiff ja auch sehr lange im Hafen liegt. In der Schifffahrt hast du zwei Probleme. Das eine hat Julia ja vorhin schon gesagt, du hast diese extrem langen Lebenszeiten von Schiffen. Also, und da reden wir natürlich auch über Nachhaltigkeit. Ein Schiff jetzt nach 5 Jahren zu verschrotten, allein in der Produktion verursacht natürlich Schiffe enorme CO2-Ausstöße. Also das macht keinen Sinn, ein Schiff vorzeitig oder sehr vorzeitig zu verschrotten. Das heißt, du hast im Moment Technik, eine riesengroße Flotte, im Frachtschiffbereich irgendwo so 65.000 Schiffe. Die Kreuzfahrtschiffe sind ja nur ungefähr 400. Aber du hast in dem Frachtbereich 65.000 Schiffe, die Motoren haben, die mit dieser alten Technik arbeiten. So, wenn ich jetzt ein neues Schiff plane, dann plane ich beim Kreuzfahrtschiff 5 Jahre, ich vermute beim Frachtschiff vielleicht 1-2 Jahre, oder du nimmst ein Standardmodell, da gibt es den Plan, der ist auf dem Tisch. Dann brauchst du eine Werft, die dir die Dinge baut. Das ist im Frachtbereich auch einfacher als im Kreuzfahrtbereich, wo die Werften alle voll ausgelastet sind. Wenn du heute ein Schiff bestellen willst, wartest du erstmal so 3-4 Jahre, bis du überhaupt anfangen können zu bauen. Also du hast im Grunde, redest du über, ich beschließe heute, welche Technik ich will, bis zu, das Schiff wird verschrottet, ungefähr 30 bis 35 Jahre. Und das ist so ein ganz, ganz großes Problem dabei natürlich, weil wenn ich heute nicht weiß, kann ich in 15 Jahren Ammoniak oder Wasserstoff oder Methanol oder irgendwelche E-Fuels verbrennen. Du musst dich aber für eine Technik entscheiden. Also das ist ein ganz, ganz schwieriges Problem, weswegen alle so rumlavieren und nicht, was soll ich machen? Das ist dieses blöde Henne-Ei-Problem. Und das andere Thema sind die Regulatorien. Schifffahrt ist was äußerst Internationales. Das heißt, du musst dich in der Schifffahrt mindestens auf EU-Ebene einigen. Die EU ist da im Grunde relativ fortschrittlich. Oder du musst dich auf IMO, also International Maritime Organization, das ist die UNO-Organisation für die Schifffahrt, einigen. Da müssen sich halt mal 100, ich weiß nicht, wie viele mit der IMO Mitglied sind, 160 Staaten oder sowas, die alle, jeder seine eigenen Interessen hat, darunter natürlich auch erdölfördernde Länder, die wollen, dass Schweröl weiterverwendet wird, die müssen sich alle irgendwie auf Regularien einigen. Und das macht es so nervtötend und so langsam und so schwierig. Und dann hast du natürlich diese technologieoffen Argumentationen an allen Ecken und Enden, die wir aus Deutschland ja besonders gut kennen, ja, die im Grunde nur eine Ausrede sind, wir wollen uns für nichts entscheiden. Und das macht es in Kombination dann auch wahnsinnig schwierig. Ja? Selbst wenn heute jetzt Reedereien sagen würden, okay, Methanol ist es, was wir wollen, dann gibt es zu Methanol im Grunde wenig Regulatorien. Du brauchst ja auch gesetzliche Vorschriften. Ich erinnere mich, wie LNG angefangen hat. Da konnten Schiffe, deswegen hat AIDA angefangen mit 2 Schiffen, die nur im Hafen LNG genommen haben, die also gar keine LNG-Tanks an Bord haben, weil damals die Vorschriften so waren, dass die mit Schiffen, die in LNG in einem Tank an Bord gehabt hätten, in fast keinen Hafen hätten reinfahren dürfen, weil das schlicht und einfach überall verboten war, weil die alle Angst davor hatten, dass die Schiffe in die Luft fliegen könnten mit diesem ganz gefährlichen, schrecklichen Gas. Und das hat lange gedauert, bis es die Regulatorien dazu gab, dass die Schiffe da hinfahren durften, dass sie da tanken durften. Das zieht sich in Ewigkeit. Und das brauche ich für jede neue Technologie natürlich immer und immer wieder auch. Und auch das hindert mich natürlich dran, ein Schiff zu bauen für eine Technik, wo ich gar nicht weiß, wäre ich mit dem Schiff überhaupt jemals irgendwo hinfahren würde. Und dieses ganze Konglomerat aus Irrsinn macht es noch schwieriger.
Ja, das haben wir ja auch mit den Themen, also ich will nicht mit dem FCKW-Kühlschrank anfangen oder mit dem Katalysator oder so. Also das hatten wir ja schon in verschiedenen Themen sozusagen auch. Also wir müssen uns erstmal auf eine Technologie einigen, weil wir haben ein Problem. Also sei es das Ozonloch bei FCKW. So. Und dann muss, wenn es ein weltweites Problem ist, und das haben wir hier ja auch mit dem CO2, dann muss sozusagen oder hat die Entwicklung bis zur Lösung sozusagen 20 Jahre bis zur Umsetzung. So, ob wir jetzt so lange Zeit haben, machen wir mal ein Fragezeichen hinter, aber wir sollten zumindest anfangen. So, und wenn ich dann höre, dass jemand zum Beispiel, also Wolfram Guntermann ist mir von dieser Veranstaltung von Hapag-Lloyd noch im Kopf, der ist seit mittlerweile 42 oder 43 Jahre in dem Unternehmen und sagt, naja, anfangs hieß es ja, wir müssen immer schneller fahren, also 24, 25 Knoten, keine Ahnung. So, und dann haben die angefangen, Energie zu sparen, weil sie den Schwefel reduzieren mussten und so weiter. Also weil sie verschiedene Dinge einfach machen wollten, ohne sozusagen die Technik zu verändern, sondern einfach, ich sag mal, wir beim Auto ein Spritspartraining gemacht haben und plötzlich, ich sag mal, weniger von allem verbraucht haben. So, damit kann man ja anfangen und damit muss man auch anfangen. Das machen die auch schon, weil sie eben auch über die Kosten kommen. Aber wenn ich Thorsten Mund höre, der vom Verkehrsministerium dann sagt, naja, wir wissen noch nicht und wir müssen mal gucken und ich weiß nicht, in welche Richtung und wir müssen das ja technologieoffen diskutieren. Ja, hatten wir im Verkehrsministerium schon mal für die LKWs. Das hat sich jetzt Gott sei Dank geklärt. Aber das sind halt die Themen, wo du natürlich als Politiker durch Wahlkämpfe erstmal wiedergewählt werden willst und zweitens ja keinem auf den Schlips treten willst und für die Gesellschaft irgendwie trotzdem was tun musst. So. Also da sind die Spielbälle, die ja im Feld liegen.
Werbung in eigener Sache.
Soundtrack of Life. Geschichten, die das Leben schrieb.
So heißt mein neuer Podcast, Soundtrack of Life, darin Musiker. Fernsehmoderatoren, Radiomoderatoren, die erzählen, welches Musikstück für sie ganz besonders wichtig ist. Sie erzählen uns ihre Geschichte. Und das Ganze im Schwarzwaldradio um 22 Uhr jeden Sonntagabend und als Wiederholung am Freitagabend um 23 Uhr und natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt. Soundtrack of Life, mein neues Baby, mein neuer Podcast. Mal reinhören, lohnt sich, wirklich. Franz, es gibt ja einen Treibstoff, der vielleicht ein Problemlöser wäre, das ist der Ammoniak. Ist nicht geeignet für die Kreuzfahrt, das hast du mir mal erklärt, weil giftig und stinkt.
Hochgiftig und stinkt ganz schrecklich. Ja. Ja. Das ist, für die Betankung im Hafen, wenn du ein paar tausend Passagiere an Bord hast, wenn es dann anfängt, nach Ammoniak zu stinken, nicht so lustig. Aber in der Frachtschifffahrt wäre Ammoniak vielleicht ganz interessant. Na, also auch nicht unproblematisch, ne, weil auch dieses Giftigkeitsproblem ist natürlich in der Frachtschifffahrt genauso vorhanden. Und wenn ich mir einen Hafen Hamburg anschaue, der liegt mitten in der Stadt. Wenn ich dann Ammoniakunfall habe, dann ist das auch nicht lustig. Also ist jetzt auch nicht völlig unproblematisch. Nein, es gibt spannende. Also Wasserstoff ist prinzipiell ein ganz, ganz spannender Kraftstoff, weil du natürlich noch nicht mal mehr Kohlenstoff drin hast in dem Treibstoff. Das heißt, du musst auch nichts abfangen oder irgendwie vorher grün generieren oder ich weiß nicht was. Wasserstoff wäre ideal, hat aber natürlich wieder eine geringe Energiedichte und du musst das ganze Zeug produzieren. Da brauchst du Wasser dazu. Die Energie, die du dazu brauchst, ist genau in den Regionen, wo es Wassermangel gibt. Also es gibt an jedem Treibstoff hängt so das ein oder andere Problem hier oder da, das sich aber, glaube ich, alles irgendwie lösen lässt. Die letztendlich in der Schifffahrt, ich habe vorhin schon gesagt, halt, weil es ein internationales Geschäft ist, hast du, deswegen, Wolfgang, habe ich vorhin bei dir dann so noch genauer nachgefragt, wen meinst du mit Mann, weil ich befürchtet habe, du sagst, ja, die Reedereien müssten halt mal. Jeder, zumindest in diesem Sustainability-Bereich in Reedereien, die da in Führungsrollen sind, mit denen ich bis jetzt gesprochen habe, sagen, wir würden ja gerne, wir wollen, wir tun, was nur geht. Das Problem ist natürlich nur, ich kann nicht einen 10-mal so teuren E-Fuel kaufen, selbst wenn es ihn gäbe, in ausreichenden Mengen, weil wenn ich den 10-mal so teuren E-Fuel kaufe, Treibstoff ist für eine Kreuzfahrtreederei so 40% der Kosten ungefähr, Gesamtkosten, dann bin ich halt nächstes Jahr pleite und ein grünes Pleiteunternehmen bringt ja auch niemandem was. Das heißt, ich muss wirtschaftlich fahren und wirtschaftlich funktioniert dann, wenn ich Regularien habe, die für alle die gleichen Marktbedingungen schaffen. So, das heißt, das macht die IMO ja gerade auch und auch die EU hat das schon gemacht und greift zunehmend mit Zertifikathandel mit CO2, aber auch mit der Vorschrift, wie viel Kohlenstoff pro Energiemenge maximal im Treibstoff sein muss. Das ist die wichtigere Regel, weil die schrittweise die Reedereien zwingt, kohlenstoffarmen Treibstoff oder dann irgendwann kohlenstofffreien Treibstoff einzusetzen. Also wenn über solche Marktregularien alle den 10-mal so teuren Treibstoff kaufen müssen, dann ist es für alle dieselben Bedingungen und dann geht das auch. Schwierig ist es, wenn man sagt, einer muss in Vorleistung gehen und sagen, er muss 10-mal so viel zahlen wie alle anderen. Das funktioniert wirtschaftlich halt leider nicht.
Das ist ein Ansatz, der da immer wieder aufkam, weil sie haben vor alles, was man irgendwie als Treibstoff einbinden konnte, quasi das E gesetzt. Also Basis ist immer Wasserstoff gewesen und dann haben sie daraus E-Methan, E-Ammoniak, E-Fuels gemacht. So, aber das Problem ist ja schon die Basis. Also wenn ich den Wasserstoff schon, und dann grünen Wasserstoff natürlich, keinen grauen, keinen blauen, was auch immer für eine Farbe, sondern grünen Wasserstoff nehmen muss und dann noch, das kennen wir aus dem Auto ja auch, nochmal einen Prozess dahinter setze, der wieder kostet, ja, der noch ineffizienter wird, so in der Wirkungskette, dann ist wahrscheinlich da tatsächlich der originale Wasserstoff schon das bessere Produkt, als wenn ich daraus nochmal ein anderes Produkt machen muss. Also so wie wir das ja auch kennen, dass wir aus Strom Wasserstoff machen und das wieder im Auto zu Strom machen. Also wieder diese Wirkungskette oder Wirkungsverlustkette haben. Das wird oder ist da auch diskutiert worden. Das fand ich total spannend, weil da zum Beispiel auch, wie hieß sie, Marlene Hermfisse von der E-Fuel Alliance gesessen hat und dann auch gesagt hat, ja, wir können, aber das kostet halt X. Ja, so. Und dann brauchen wir eben die Abnahmemenge, die Y ist und die halt groß ist und über die Jahre. Ne? Also das ist für die quasi so ein Thema, wie das ja auch bei dem anderen für Porsche war. okay, wir versuchen mal E-Fuels, wir machen das in Chile, wir müssen dafür viel Strom machen, wir brauchen dafür viel Windkraft, wir müssen dafür dies und jenes und welches tun. Und schade, 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 das rechnet sich nicht, also stellen wir das Ding irgendwie mal auf Eis. Also wir haben es noch nicht beerdigt, aber wir legen es mal auf Eis. Und das sind halt die Dinge, die da im Prinzip genauso diskutiert werden wie im Auto auch. Und je mehr Stufen ich da ja reinbaue in der Gewinnung von einem Kraftstoff und je mehr Sicherheitsauflagen ich haben muss oder erfüllen muss, desto schwieriger wird es ja auch. Also wenn ich so ein Bunkerschiff mit Ammoniak da im Hamburger Hafen liegen habe, dann ist es wahrscheinlich kritischer, als wenn ich irgendwo einen Batteriespeicher mit Landstromversorgung irgendwo habe. Also man muss ja auch gucken, was sind eigentlich die Themen, die da in den Häfen auch passieren und auf der Kraftstoffseite.
Also ich glaube, dass E-Fuels für die Schifffahrt, klar, die Vertreter von E-Fuel-Industrie sehen das immer anders, aber ich glaube, dass E-Fuel eher was für die Luftfahrt ist, weil die das extrem dringend brauchen, weil es in der Luftfahrt kaum eine andere Lösung gibt. Und dann ist man ja so ein bisschen in Konkurrenz um den Treibstoff dann. Weil die Schifffahrt, 65.000 Schiffe weltweit, die brauchen unglaubliche Mengen. Und die treten in Konkurrenz zur Luftfahrt. Das bringt im Grunde gar nicht so viel. Ich glaube, dass in der Schifffahrt eher die Biofuels, also ein Biodiesel, muss man nicht ganz genau ausschauen, aus was der hergestellt wird. Wenn er aus Abfällen hergestellt, kann der sogar negativ CO2 sein. Wenn er aus Palmöl angebaut wird, wofür in Indonesien die Wälder abgerodet werden, das ist eine Totalkatastrophe. Also ein sehr heikles Thema, aber mit Biotreibstoff sehr viel möglich. Ist auch Biogas, also als LNG-Ersatz, den man als Drop-in 1:1 in die jetzigen LNG-Motoren reinpacken kann. Das ist ein großer Vorteil von LNG, dass ich stattdessen eben Biofuel oder E-Fuel rein, E-LNG reinpacken kann. Also ich glaube, in der Schifffahrt wird eher, zumindest auf absehbare Zeit, eher das Thema Biokraftstoffe eine wichtigere Rolle spielen als die E-Fuels. Auch, wie du sagst, natürlich von der Effizienz her eine Totalkatastrophe im Grunde, weil der Wirkungsgrad, wenn ich von Anfang bis Ende zähle, bin ich irgendwo bei 15% oder so, wenn ich zwei Umwandlungsprozesse dazwischen habe. Und eben die E-Fuels in der Luftfahrt dringender gebraucht werden als in der Schifffahrt, genau genommen, weil die gar keine andere Alternative haben. Es gibt ganz, ganz viele Quellen dafür. Ne? Du hast die Holzindustrie, bei der unglaubliche Mengen abfallen an Abfall. Du hast die Fischindustrie, wo unglaublich viele Abfälle anfallen. Also da geht es gar nicht mal um die Frittenbude um die Ecke. Das ist die kleinste Menge an Rohstoff, die für sowas verwendet wird. Da geht es wirklich um industriell landwirtschaftliche Abfälle, eben in der Holzwirtschaft, in der Fischwirtschaft, aber auch in der regulären Landwirtschaft, wo ja ganz viele Biogasanlagen ja längst auch laufen bei uns. Das ist der viel relevantere Bereich als die paar Pommes frites, die da in Fett gebraten werden. Und am Ende ist McDonald's der Weltretter. Das wäre jetzt noch meine gröbste Vorstellung.
Oh, oh. Franz, stell dir mal als letzte Frage noch vor, du wärst der König der Welt und du könntest jetzt ganz einfach entscheiden, wie die Schiffsindustrie voranschreiten soll. Also wohin soll sie gehen? Also welchen Treibstoff, wie soll das gehen? Was würdest du entscheiden? Also welchen Treibstoff würdest du nehmen? Würdest du tatsächlich Biodiesel nehmen?
Nee. Glaube ich nicht, weil er viel zu problematisch ist. Ich würde tatsächlich auf Methanol setzen. Ich glaube, Methanol ist der spannendste Treibstoff, auch weil er ungiftig ist. Na, das ist jetzt auch für sensible Fahrregionen, Polarregionen, solche Geschichten sehr, sehr spannend. Methanol wäre auch insofern spannend, als du ganz neue Tanktechniken verwenden kannst. Methanol braucht keine dickwandigen Tanks, weil es ja ungiftig, ungefährlich ist. Das heißt, du könntest es im Grunde sogar in die Wände zwischen Passagierkabinen reinpumpen, so ein bisschen wie im Flugzeug, in die Flügel und überall. Also würde auch für den Schiffbau ganz, ganz spannende Perspektiven öffnen. Insofern wäre mein persönlicher Favorit, wenn ich der König der Welt werden entscheiden dürfte, würde ich sagen, Leute, produziert Methanol, grünes Methanol.
Aber leider sind wir, oder bist du nicht, der König der Welt. Nee. Aber vielleicht wird es ja noch, ich weiß es nicht. Franz Neumeier war bei uns zu Gast heute von cruisetricks.de. Es gibt auch einen Podcast, den ich mit ihm zusammen mache, heißt auch Cruisetricks. Und da haben wir uns auch übrigens mit den verschiedenen Kraftstoffen ganz intensiv beschäftigt. Da kann man noch mal ein bisschen tiefer in die Materie reingehen, als wir das heute gemacht haben. Und auch Reiseberichte gibt es dort und spannende Sachen. Man kann da durchaus mal reinhören. Franz, danke schön, dass du ganz spontan zu uns gekommen bist. Also wir haben ihn tatsächlich ich 2 Minuten vor dem Podcast angerufen und gesagt, komm noch dazu. Und,
ich habe gesagt, ich brauche 3 Minuten, weil mein PC schon aus ist.
Genau, so sieht's aus. Danke, dass du dabei warst. Danke an alle, Jessica gemacht. Und die Julia. Ich bin Jerome Brunel. Tschüss.